Thema der Predigt ist tatsächlich das Gebet der Gemeinde. Ja. Und ich lese dazu aus Apostelgeschichte 12 einfach mal den Text. Um diese Zeit begann König Herodes, die Gemeinde in Jerusalem zu verfolgen und ging mit Gewalt gegen einige ihrer Mitglieder vor. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Als er sah, dass er den Juden damit einen Gefallen tat, setzte er den eingeschlagenen Kurs fort und ließ auch Petrus festnehmen. Und zwar gerade während der Zeit, in der das Passafest gefeiert wurde, das Fest der ungesäuerten Brote. Herodes ließ Petrus ins Gefängnis bringen und beauftragte 4 Gruppen zu je 4 Soldaten mit seiner Bewachung. Nach den Festtagen wollte er ihn dann vor allem Volk aburteilen. Während Petrus nun also streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde intensiv für ihn zu Gott. In der Nacht vor der von Herodes geplanten öffentlichen Verurteilung schlief Petrus zwischen 2 Soldaten mit je einer Kette an sie gefesselt. Und vor der Tür seiner Zelle waren Posten aufgestellt und hielten Wache. Mit einem Mal stand ein Engel des Herrn in der Zelle und helles Licht erfüllte den Raum. Der Engel gab Petrus einen Stoß in die Seite, um ihn zu wecken. "Schnell, steh auf", sagte er. Im selben Augenblick fielen die Ketten, die Petrus um die Handgelenke trug, zu Boden. Der Engel sagte: "Binde den Gürtel um und zieh deine Sandalen an." Petrus tat es. "Und jetzt wirf dir den Mantel über und komm mit", sagte der Engel. Petrus folgte ihm nach draußen, allerdings ohne zu wissen, dass das, was er mit dem Engel erlebte, Wirklichkeit war. Er meinte vielmehr, er hätte eine Vision. Sie passierten den ersten Wachtposten, ebenso den zweiten, und als sie schließlich zu dem eisernen Tor kamen, das in die Stadt führte, öffnete es sich ihnen von selbst. Sie traten ins Freie und gingen eine Gasse entlang, und plötzlich war der Engel verschwunden. Da erst kam Petrus zu sich. "Wahrhaftig", sagte er, "jetzt weiß ich, dass der Herr seinen Engel gesandt hat. Er hat mich Herodes und seiner Macht entrissen und hat mich vor all dem bewahrt, was das jüdische Volk so gern gesehen hätte." So erstmal bis dahin. Eine außergewöhnliche Geschichte, aber doch auf der anderen Seite wiederum nicht, denn Tausende von Christen haben dasselbe Schicksal ereilt wie Petrus, sitzen oder saßen im Gefängnis und sind oder waren verzweifelt, voller Angst und wussten nicht so recht, was kommt. Kommt jetzt die Hinrichtung? Kommt jetzt die Folter? Und deswegen ist es auch eine Geschichte aus dem Leben gegriffen, sage ich mal, ja. Zumindest der erste Teil. Der zweite sicher auch. Und es war in der letzten Nacht der Passahwoche. Und man muss sich das vorstellen, Petrus war zwischen 2 furchteinflößenden Soldaten angekettet. Er dachte daran, das ist garantiert meine letzte Nacht auf der Erde, ja. Für den nächsten Morgen war seine Hinrichtung geplant und es würde ihm dasselbe Schicksal ereilen wie Jakobus. Er hatte sich irgendwie darauf vorbereitet, denn Jesus hatte ihm ja schon vorausgesagt, hat gesagt, hey, du wirst einen Märtyrertod sterben, ja, in Johannes 21 nachzulesen, weil er ja andeutete, welche Art von Todes er sterben würde. Und in Johannes 21, Vers 18. Bis dahin hört sich die Geschichte wie die von tausenden verfolgten, eingekerkerten Christen an. Dann aber geschah Außergewöhnliches. Die Apostelgeschichte erzählt, dass ein helles Licht seinen Kerker erleuchtete. Und es erschien ihm ein Engel des Herrn, der ihm in die Seite stieß und sagte: "Schnell, steh auf." Dann fielen ihm ohne fremdes Zutun, wie im Kapitel 12, Vers 7 berichtet, die Ketten von den Händen. Und der Engel sagte zu Petrus: "Wirf dein Oberkleid um und folge mir nach." Sie gingen durch die erste Reihe der Wachen, ohne dass sie bemerkt wurden. Und auch durch die zweite Wache. Die haben ebenfalls nichts unternommen, um sie aufzuhalten, weil sie sahen sie einfach nicht. Und dann kam das größte Hindernis, das schwere Eisentor, dass die Welt der gefährlichen Kriminellen von der Außenwelt abhielt. Aber Petrus machte sich ja sowieso keine Sorgen, weil er hat es gut, er dachte, er träumt. In Vers 10 steht, dass das Tor sich ihnen von selbst öffnete und sie gingen hinaus und gingen eine Straße entlang. Und dann auf einmal erkannte er, hey, hallo, das ist wohl doch kein Traum. Ich bin ja wirklich in Freiheit. Und alles geschah wie von selbst. Jedes Hindernis, jede Blockade, jede Barriere waren völlig wirkungslos. Nicht einmal der Engel trat in Aktion, um das Tor zu öffnen oder die Wachen abzulenken oder K.O. zu schlagen oder so. Gar nicht. Es ging alles von selber. Was stand dahinter? Die Antwort lesen wir schon in Vers 5. Da steht, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Die Gebete der Gläubigen waren die Kraft, die Hindernisse beseitigte, Ketten zerbrach und das unüberwindbare Eisentor öffnete. Vielleicht denkst du heute Morgen, ja, das war damals. Wir haben ja heute andere Zeiten, ja. Das sieht ja ganz anders aus. Und vielleicht denkst du auch, meine Anliegen und Probleme sind zu heftig, so groß. Vielleicht bist du auch schon irgendwie so eingenommen von deiner Situation, dass du dir gar nicht vorstellen kannst, dass da eine Lösung in Sicht ist, dass Gott wirklich mit Kraft und Macht durchbricht. Und das ist, vielleicht denkst du auch, beten, oh Mann, ich habe schon zu viel gebetet, ich kann nicht mehr, es ist mir einfach zu schwer. Wenn das der Fall ist, dann ist das genau der Grund, warum dieses Thema für dich so wichtig ist. Denn solange du entmutigt bist, wirst du auch nicht kämpfen. Kannst du auch nicht für andere kämpfen. Ein Grund, warum wir entmutigt sind, ist, dass wir uns der Macht, die das Gebet hat, nicht bewusst sind. Und solange wir nicht ein Verständnis darüber gewinnen, wie machtvoll diese Waffe ist, lassen wir uns vom Feind anlügen, der sagt, du hast sowieso keine Chance. Bleibt alles, wie es ist. Schau, wie mickrig du bist, wie unbedeutend, wie hilflos du im Angesicht deiner aktuellen Probleme dich fühlst und bist. Genauso ist es auch, so wie du dich fühlst, bist du auch. Das ist mit Sicherheit nicht Gottes Stimme und auch nicht die Wahrheit. Denn derjenige, der das Problem lösen kann, der hat alle Macht. Ihm ist alle Macht gegeben, im Himmel wie auf Erden, in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und der Feind, der Teufel, ist nicht mehr als ein besiegter Feind. Das ist wichtig, das zu realisieren. Ich kann mich an ein Bild erinnern, was wir mal hatten, in der Freien Christengemeinde Frankfurt, auch egal wo. Auf jeden Fall, ich habe gesehen, wie Jesus den Teufel hinter sich herschleift an einer Kette. Und das sah so aus, der Feind, da war die ganze Kraft raus, da war die ganze Luft raus. Er war nicht mehr als ein besiegter Feind. Das war wie, als ob du aus dem Luftballon die Luft rausgelassen hast. Und so, das ist nämlich die Realität. Jesus hat ihn durch und durch besiegt. Jesus hat den Teufel total besiegt. Und solange du das nicht realisierst und glaubst, glaubst du auch nicht an Jesu Sieg. Ja? Und dann glaubt man vielleicht auch, dass die Schwierigkeiten größer sind, dass der Feind größer ist, dass der Druck größer ist, dass du einfach dem nicht gewachsen bist. Du bist auch dem nicht gewachsen, aber Jesus ist dem gewachsen. Und das ist das Entscheidende. Wir brauchen Ermutigung, weil Gott uns weiterführen will. Ich weiß noch einen Eindruck, den auch mal kam in der FCG. Da hatte einer ein Bild und dieses Bild war, da waren Engel. Und diese Engel, die lagerten am Wegesrand. Die saßen da einfach rum, hatten eine gute Zeit oder warteten auf irgendwas, aber sie waren nicht in Aktion. Und dann kam die Auslegung, diese Engel, die warten auf die Gebete der Gemeinde, dass sie in Aktion gehen können, dass sie den Unterschied machen können, dass sie eingreifen können, dass sie den Sieg Jesu umsetzen können in dieser Welt. Aber sie warten auf unsere Gebete. Um. Ich möchte euch zwei Beispiele noch geben für erhörliches Gebet. Und zwar, ich kann mich erinnern, es hatte mal jemand einen Hautkrebs, einen richtig schwarzen Hautkrebs, und der Arzt sagte zu ihm: Du bist ein Mann des Todes. Und die Gemeinde betete. Und wir haben gebetet, und der Hautkrebs ist vollkommen weg. Der ist als geheilt, nicht entlassen worden, sondern er war auch gar nicht im Krankenhaus, sondern die haben ihn dann untersucht und es war alles weg. Weil die Gemeinde inständig und intensiv und von ganzem Herzen gebetet hat. Eine andere Geschichte, weiß ich, habe ich auch erlebt. Ich weiß, wir haben gebetet wegen einer, ich glaube, das war zweimal. Zwei Leute hatten zwei unterschiedliche Situationen, aber sie hatten beide einen Hirntumor. Und wir haben gebetet intensiv und inständig als Gemeinde, einmütig und mit Power. Und in beiden Fällen ist der Hirntumor verschwunden. Ja. Halleluja, oder? Preis dem Herrn. Leute, wir haben eine Macht, wir haben einen Fund von Gott bekommen. Wir müssen es aber einsetzen. Von selber passiert das nicht. Ich will euch heute Morgen, das hört ihr hoffentlich raus, zum Gebet ermutigen. Ich bin der Meinung, dass wir die besten und ihr auch die besten Voraussetzungen für Erweckung habt. Für Erweckung im Leben eurer Familie, für Erweckung im Leben dieser Region hier. Erweckung in der Gemeinde. Gott will es tun, aber er will es durch uns tun, er will gebeten werden. Er nimmt uns hinein in diese, in eine Partnerschaft, ja? Und er will von uns gebeten werden. Er will, dass wir uns danach ausstrecken, er will, dass wir uns stark machen. Und der Schlüssel ist das anhaltende Gebet. Weder Petrus noch die Gemeinde waren zu großen Aktivitäten fähig. Sie waren in ihren menschlichen Möglichkeiten ja total eingeschränkt. Der Petrus da zwischen zwei Soldaten angekettet, 16 Soldaten passten auf ihn auf, also hallo, ja. Und die wussten, wenn sie da Mist bauen, dann sind sie des Todes. Die wurden ja dann, ich weiß nicht, ob sie da hingerichtet, ja, die, normal, also sie sind definitiv hingerichtet worden, ja, weil sie haben ihren Auftrag ja verfehlt. Und das ist ganz klar. Die Gemeinde war Verfolgung ausgesetzt, also Druck von allen Seiten. Ja? Auch so existenzielle Nöte waren das auch. Ja? Da ging es um Leben oder Tod. Und sie kamen in ihrer eigenen Schwäche zwar zu Jesus, aber sie gerieten nicht in Panik oder in fieberhaften Aktivismus, sondern sie bekannten sich auf der einen Seite zu ihrer Schwachheit, aber sie bekannten vor allen Dingen Gott in seiner Stärke, in seinen Möglichkeiten. Das ist es. Ihn zu schauen, auf das, was er kann. Ich habe zum Beispiel früher auch, kommt mir gerade so, ich lese wahnsinnig gerne Biografien, ja, von Christen, die wirklich Durchbrüche erlebt haben. Ja. Wie heißt das Buch von Rainer Bonke? Das Feuerfeld. Ja. Im Feuer Gottes. Genau. Empfehle ich jedem von euch. Im Feuer Gottes, die Autobiografie von Roland Bonke. Es ist ganz anders, als ihr denkt. Lest euch das Buch mal durch, so ein Wälzer. Aber ich verspreche euch, wenn ihr anfangt, ihr hört nicht auf und ihr werdet extrem aufgebaut und ermutigt und bekommt einfach mal eine ganz andere Perspektive für das, was Gott kann. Ja? Und vielleicht nimmt heute Morgen der eine oder andere sich selbst auch so gefangen war wie Petrus oder so eingeschränkt wie die Gemeinde. Und vielleicht geht es auch dem einen oder anderen körperlich nicht so gut und ihr denkt, ach, ihr könntet nicht mehr so viel für Gott tun. Ja, wenn du das denkst, dann kann ich dir sagen, das ist nicht so. Egal wie du dich fühlst, selbst wenn du krank bist, kannst du immer noch beten. Ja? Selbst wenn du nicht aus dem Haus könntest, kannst du immer noch beten. Du kannst effektiv für das Reich Gottes sein. Du kannst nämlich sehr wohl andere Menschen besuchen. Du kannst im und durch das Gebet andere Menschen in Herzen heilen und sogar weltweit besuchen. Auch ohne Geld. Du hast durch das Gebet Zugang zu den Einsamen, Zugang zur jungen und älteren Generation, die du vielleicht gar nicht mehr verstehst. Du hast sogar Zugang zu den Arbeitslagern in Nordkorea, in denen unsere Geschwister gefoltert und gequält werden. Die Menschen brauchen dich. Die Menschen brauchen dich und deine Gebete und meine auch. Da ist keiner von uns zu jung oder zu alt. Wie sollen sie zu Jesus finden, wenn keiner betet? Die großen Erweckungen weltweit hatten als Mittelpunkt und als Ausgangspunkt das anhaltende Gebet der Christen. Wie sehr beten wir um Erweckung in Hirzenhain? Wie sehr beten wir um Erweckung hier in der Region? Wie sehr beten wir um Erweckung in der Gemeinde? Ich stelle einfach diese Frage so in den Raum und beantworten kannst du sie selber für dich. Ohne Gebet wird sich in der Region oder auch in der Gemeinde nicht viel ändern. Gott will gebeten sein. Erweckung ist nicht einfach etwas, das vom Himmel fällt und unabhängig von dir hier geschieht, sondern Gott tut es nur durch dich und mich. Noch ein paar Gedanken zu dem anhaltenden Gebet, von dem in der Geschichte die Rede ist. Also das Wort anhalten, das hier benutzt wird, bedeutet dehnen, ausspannen. Also nicht sich entspannen, sondern ausspannen. Ja? Sich anstrengen, sich mit aller Kraft nach etwas ausstrecken. Und ihr kennt das bestimmt, wenn euch Dinge wichtig sind, wirklich wichtig sind. Und es zerbricht euch fast das Herz, dann fangt ihr an zu beten, oder? So geht's mir. Und dann erlebe ich so diese Dehnung, dieses Herr, du greifst, du musst eingreifen oder ich vergehe. Kennt ihr das? So, das ist hier damit gemeint. Im Griechischen ist das ein medizinischer Fachausdruck dafür, den Muskel bis ans Limit zu strecken. So wie man, früher gab es diese Expander, ich habe früher mal einen Expander gehabt, so als Jugendlicher, glaube ich, immer so eine Übung gemacht. Heute sind das, glaube ich, die mehr Gewichte, Expander gibt es, glaube ich, gar nicht mehr so. Und genau das ist hier mit dem Gebet gemeint, mit aller Kraft den Expander auseinanderzerren. Die geistlichen Muskeln total anstrengen und anspannen. Die sind bis ans Limit ihrer Kraft gegangen, die haben nicht locker gelassen. Die haben mit aller Kraft Gott in den Ohren gelegen, dass Petrus freikommt. Sie haben ihm ihre Anliegen gebracht, sie haben sich total danach ausgestreckt, dass Gott ihnen gibt, worum sie ihn bitten. Und sie haben nicht aufgehört, bis sie wussten, sie sind durch und die Gebetslast wich von ihnen. Kennt ihr das? Dass ihr Dinge durchbetet und dass ihr wisst, jetzt ist es gut, jetzt hast du deinen Teil getan und Gott ist dran. Kennt ihr das? Es ist natürlich gegen den Zeitgeist, ja, und kostet uns Zeit und Energie, so zu beten. Ja. Es ist nicht so irgendwie beim Fernsehen, so mal kurz den Ton ausschalten, mal ein Gebet sprechen und dann wieder anmachen. Oder ein Gebet zu sprechen, segne hier, segne da, segne meine Tante in Amerika. Nein, das ist nicht. Das ist damit nicht gemeint. Aber Gott hat versprochen, gerade solche Gebete zu hören, ja. Gerade solche Gebete, die uns etwas kosten. Und was uns dabei entscheidend hilft, ist, dass es nicht um Arbeit in unserem Sinne geht. Wir denken immer, ach, schon wieder was schaffen, schon wieder was arbeiten. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht um das Herz Gottes. Es geht um das Herz Gottes. Dass wir das verstehen. Seine Anliegen kommen direkt aus seinem Herzen. Er teilt seine Anliegen mit uns. Es sind seine inneren Schmerzen über die Trennung von seinen Menschen. Die er so sehr liebt und für die er sein Leben gelassen hat. Ist es uns wichtig, was Gott beschwert und ihn traurig macht? Oder ist Gebet für uns so ein Erfüllungsgehilfe, dass ich meinen bequemen Lebensstil so wie bisher weiterleben kann. Aber die Lasten anderer tragen und für sie einstehen, braucht eine andere Qualität von Gebet. So, ich komme jetzt zum zweiten Teil der Predigt. Der zweite Teil der Predigt ist, dass ich euch eine Geschichte erzähle. Eine wahre Geschichte, aber auch, ich sage es gleich von vornherein, keine einfache Geschichte. Es ist eine schockierende Geschichte, aber es ist auch eine Geschichte von dem, was Gott kann. Aber ich hab wirklich überlegt, soll ich es machen, soll ich es nicht machen, aber ich mache es. Es ist eine wahre Geschichte von einem der Väter der Pfingstbewegung, dem John Colander. John Colander ist der Opa von, Ur-Ur-Opa, gut, auch recht, von Daniel Colander, dem Leiter von Christus für alle Nationen. Nein, Ur-Ur kann nicht sein. Das stimmt nicht, Ecker. Ich habe nämlich hier die Jahreszahl und das passt nicht. Also, er war von Deutschland in die USA ausgewandert und wir schreiben das Jahr 1919. Er war Pastor einer deutschen Gemeinde in Michigan. Das kann man, die Geschichte kann man übrigens nachlesen in einem Buch von Daniel Colander, deswegen weiß ich, dass es stimmt. Also, es passierte Folgendes. Eine treue, liebe Christin, die zur Gemeinde gehörte, hatte einen Ehemann namens Mattis. Dieser Mattis lebte in tiefster Finsternis, die ihn gegen die Gemeinde und Gott aufbrachte. Er hasste Gott und sein Volk von ganzem Herzen. Von Zeit zu Zeit kam eine übersinnliche Kraft über ihn, die ihn bizarre Dinge tun ließ. Er stürzte sich immer mal kopfüber vom Dachboden seiner Scheune herunter, ohne irgendwelchen Schaden davonzutragen. Und zwar allen Menschen im Dorf klar, dass da eine dämonische Macht im Spiel ist. Und dass sie sich durch ihn manifestierte. Und viele Male warnten die Leiter der Gemeinde ihn, doch ohne Erfolg. Ein Leiter sagte ihm, der Weg, den du gewählt hast, wird dich in die Zerstörung führen. Du stehst in Gefahr, völlig vom Teufel besetzt zu werden. Höre auf und demütige dich vor Gott, damit du Hilfe findest. Doch er wollte nicht hören. Als seine Frau Nagi wieder mal vom Einkaufen zurückkam, es war schon Dämmerung, sah sie die Umrisse ihres Mannes auf der Veranda mit einer Axt in der Hand. Sie kam näher und es erfasste sie eine innere Unruhe. Sie spürte, dass irgendetwas nicht stimmte. Ihre Unruhe verwandelte sich in Furcht und dann in Panik, als sie ihren Ehemann im Näherkommen blutverschmiert und mit leerem Blick vor sich hin starren sah. Sie kehrte sofort um und fuhr zum Haus von Pastor Colander. Komm schnell, flehte sie ihn an. Als Mattis die Ältesten der Gemeinde näherkommen sah, schrie er vor Angst auf. Er faselte wirres Zeug, dass sie ganz mit Rot überdeckt waren, und er blieb auf Abstand. Dann, wie von der Tarantel gestochen, rannte er in den nahen Wald. Als seine Ehefrau und die Ältesten das Haus betraten, machten sie eine entsetzliche Entdeckung. Mattis hatte seine eigene Mutter und seine drei Kinder brutal und kaltblütig ermordet. Diese schreckliche Nachricht verbreitete sich unter den Farmern wie ein Lauffeuer. Und Frauen gingen nicht mehr ohne Bewachung ins Freie oder in den Stall aus Furcht vor dem besessenen, wahnsinnigen Mattis. Später gelang es der Polizei, ihn zu fangen und in das Gefängnis zu sperren. Er war allerdings so gewalttätig und unkontrollierbar, dass er in eine Einzelzelle gesperrt werden musste, wo er sich die Kleider vom Leib riss und nackt herumsaß. Er schrie entsetzlich und musste mit Gewalt davon abgehalten werden, sich selbst das Leben zu nehmen. Der Richter ließ ihn in eine Nervenheilanstalt einliefern, da ihn als geisteskrank ansah. Seine Frau wurde vom zuständigen Arzt darüber informiert, dass sich Mattis Zustand täglich verschlechterte und mit seinem Ableben zu rechnen war. Es war für die Gemeinde eine sehr harte Zeit, und als Pastor Colander zum Beerdigungsgottesdienst kam, traf er Mattis Ehefrau, die sagte zu ihm, wie traurig ist es doch, dass ich meiner geliebten Kinder beraubt wurde, doch das Schlimmste ist, dass mein Ehemann zur Beute des Teufels wurde und der Teufel der Sieger ist. Pastor Colander entgegnete, nein, liebe Schwester, der Teufel ist nicht der Sieger. Dieser scheinbare Sieg ist nur vorübergehend. Es gibt keinen Zweifel daran, dass die Großmutter, die den Erlöser liebte, nun bei ihm ist. Das Gleiche gilt für die drei Kleinen. Und was seinen Mann betrifft, so gibt es immer noch Hoffnung, dass er der Macht des Teufels durch Gebet entrissen werden kann. Und genau das werden wir in Jesu Namen tun. Die Gemeinde schüttelte die Verzweiflung ab und ging ins Gebet. Pastor Kalender schrieb darüber: Wir alle fielen auf unsere Knie und beteten mit Eifer zu Gott, dass er alle Absichten des Teufels zunichte machen, diese Tragödie in einen Triumph verwandeln und der Besessene von der Kraft des Teufels freigesetzt würde. Es war, als öffne sich der Himmel über uns. Wir waren von einer heiligen Freude und von Glaubensmut erfüllt und so geboten wir den dämonischen Geistern zu weichen und den Besessenen im Namen Jesu zu verlassen. Ich erinnere mich noch ganz genau daran, wie ich mit einer von Heiligen Geist gegebenen Glaubenszuversicht erfüllt den betenden Geschwistern zurief: Brüder und Schwestern, es ist vollbracht. Gott hat unser Gebet erhört. Wir können im Glauben verkünden, dass der Besessene frei geworden ist. Ein Leiter der Gemeinde wurde in die Nervenheilanstalt geschickt, um nach dem Rechten zu schauen. Man führte ihn in das Büro des leitenden Arztes. Der Doktor schwieg eine Weile und sagte dann: Ich verstehe diesen Fall nicht. Vor 3 Tagen schrieb ich der Frau dieses Mannes noch einen Brief und erläuterte ihr, dass Mattis unheilbar krank ist und wahrscheinlich nicht mehr lange zu leben hätte. Gestern Morgen kam es zu einer Veränderung, und zwar einer solch radikalen, dass es scheint, dass sein Zustand nun völlig normal ist. Nun, was auch immer es sein mag, fuhr er fort, es scheint, dass hier ein Wunder geschehen ist. Der Arzt sagte dem Pfleger, dass er Mattis in den Besucherraum bringen sollte. Als dieser kam und den Ältesten sah, lief er auf ihn zu und flehte ihn an: Bitte sag mir, was geschehen ist. Ich kann nicht glauben, was mir die Leute hier erzählen. Am Tag zuvor war Mattis wieder bei Sinn, aber er wusste überhaupt nicht, was geschehen war. Als der Älteste ihm die Geschichte erzählte, brach Mattis unter dem Schmerz und der Trauer zusammen. Er hatte seine Kinder sehr geliebt und ein inniges Verhältnis zu seiner Mutter gehabt. O Herr, hab Gnade mit mir, einem Sünder, schrie er. Ich bin der schlimmste Mann, den es je auf der Welt gab. Man kann sich kaum vorstellen, dass es ein Happy End gibt zu solch einer Geschichte. Aber Gott besitzt die Fähigkeit und die Bereitschaft, aus den größten Tragödien einen Sieg zu schaffen. Der Mattis war vom Teufel besessen und missbraucht worden und er würde den Rest seines Lebens mit diesem Schmerz leben müssen, dass er seine eigene Familie getötet hat. 20 Jahre später war dieser Älteste in einer ganz anderen Gegend in den USA zum Predigen eingeladen. Als dann Zeit war, Zeugnis zu geben, stand der Mann auf. Es war Mattis, er war alt und grau geworden. Er war zwar immer noch voller Schmerz, aber auch voller Dankbarkeit über die Gnade Gottes. Tränen strömten über sein Gesicht, als er im Psalm 40 zitierte. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm, und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen. Ist das nicht eine Ermutigung, ihr Lieben? Zu was Gott in der Lage ist, durch die Gebete, durch eure Gebete. Ich hoffe, dass diese Geschichte uns einen neuen Glaubenshorizont eröffnet und uns einfach die Möglichkeiten, die Gott hat, diese gewaltigen, allmächtigen Möglichkeiten aufzeigt. Und jetzt ist die Zeit, das zu praktizieren. Wir dürfen mit unseren Anliegen zu Gott kommen, mit den Dingen, wo wir nicht weiterkommen, wo wir einfach Durchbrüche benötigen, ganz egal, was es ist. Wenn Jesus den Mattis so befreien konnte, kann er es auch bei dir tun, bei deinen Freunden, bei deinen Nachbarn, bei deinen Angehörigen. Wir haben die Berufung, Beter zu sein. Und wir haben eine Berufung zu anhaltendem Gebet, um Erweckung für Hirzenhain, die Region und diese Gemeinde und auch für einzelne Leute natürlich, wenn das gewollt ist. Wir haben die Gabe der Fürbitte von Gott bekommen. Und wenn sich hier in dieser Stadt, in dieser Region etwas ändern soll, dann durch dich und mich. Wir sollen und können Erweckung herbeibeten. Das ist möglich. Wir haben einen Fund von Gott bekommen. Wir haben viel mit Gott erlebt. Und viele von euch haben eine Tiefe im Glauben. Deshalb sollt ihr die kommende Erweckung, die kommen wird, wenn wir das erwarten und wenn wir beten und wenn wir dranbleiben, hier in dieser Region durch Gebet vorbereiten. Und wir haben Zugang zum himmlischen Vater. Ist das nicht schön? Wir dürfen zu ihm kommen. Und er will sein Herz mit uns teilen. Und lass uns mal Gott fragen, Herr, was kann ich für dich tun? Was sind deine Nöte? Was sind deine Schmerzen und Enttäuschungen? Gott sehnt sich nach unseren Gebeten, und zwar anhaltenden Gebeten, die nicht aufhören, bis der Durchbruch vollbracht ist. Und wisst ihr, ich bin ein Pragmatiker. Ich sage, Gott, weißt du was? Wenn du willst, dass ich mich um deine Anliegen kümmere, dann kümmerst du dich bitte auch um meine. Lass uns einen Deal machen. Ich komme mit meinen Sachen nicht klar. Du willst Unterstützung, du willst, dass ich bete. Naja, Unterstützung ist ein bisschen viel gesagt. Aber du willst, dass ich bete. Also lass uns einfach einen Deal machen. Gott lässt sich natürlich darauf ein, weil er sich freut. Wenn wir das tun, wir wollen jetzt einfach einen Schritt weitergehen und für Hirzenhain und Umgebung beten. Und ich habe mir gedacht, dass wir Gruppen bilden, so zu viert, zu dritt, zu viert. Tut euch einfach zusammen und lasst uns für Erweckung beten in der Gemeinde und in Hirzenhain. Betet bitte für beides und habt einfach den Mut. Und wisst ihr was? Ich möchte euch ermutigen, einfach auch laut zu beten. Leute, die Gemeinde damals hat nicht da gesessen und hat einfach ein leises Gebet gesprochen, sondern da hat es gekracht, da hat es gerauscht im Blätterwald. Die haben einfach wirklich ihren Gefühlen und dem, was sie wollten, dem Anliegen wirklich, das haben sie kundgetan. Und zwar lautstark. Juden haben immer laut gebetet. Juden haben sich immer dabei bewegt. Jesus kannte das gar nicht anders. Die Apostel kannten das gar nicht anders. Die erste Gemeinde kannte das nicht. Lass uns das laut machen, ruhig. Und es gibt, wie gesagt, verschiedene Formen, aber es geht gar nicht um die Form. Es geht darum, dass es von Herzen ist. Und wenn neben dir einer betet, dann bete halt laut mit, unterstütze es, Amen, und Jesus bricht durch. Und wichtig ist, dass dein Herz rüberkommt. Gott wartet drauf.